Guten Abend. Herr, strahle dein Licht aus. Der Herr ist es. Ist die Sonne, der Herr, die Sterne, dann sind die Verheißungen Gottes. Das Licht strahlt in der Dunkelheit. Im Weltraum draußen ist stockdunkel, aber die Lichter da, die strahlen aus. Und mein Thema heute ist die beste Werbung für Jesus. Was ist die beste Werbung für Jesus? Jesus, braucht er überhaupt Werbung? Braucht er Reklame? Dieser Frage möchte ich nachgehen heute. Und wenn ja, welche Reklame? Welche Reklame braucht der Herr Jesus, dass man auf dem Marktplatz steht und schreit, Jesus, oder gerade du brauchst Jesus, oder dass man sich ein Flugzeug mietet und dann durch die Landschaften fliegt und Leute mobilisiert, gerade du brauchst Jesus, oder große Anzeigen aufgibt, gerade du brauchst Jesus. Was ist wichtig? Worauf kommt es an? Braucht Jesus überhaupt diese Werbung? Müssen wir für den Glauben werben? Für den Glauben an Gott, an der himmlische Realität, an der Ewigkeit? Muss ich für Ewigkeit werben? Wir müssen das Wort Gottes predigen. Das ist unser Auftrag. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und so weiter. Und wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Also wir müssen nur predigen. Wir müssen bezeugen und Gott überzeugt. Und Gott macht manchmal in 5 Sekunden mehr, als was wir in 50 Jahren knochenharte Arbeit machen können. Wir müssen nur predigen, mehr nicht. Gott bestätigt die Botschaft, beglaubigt die Predigt durch mitfolgende Zeichen, durch die Wirkung des Heiligen Geistes, was auch immer ist. Und die Leute können sagen, aha, aha, jetzt ist mir der Groschen gefallen, jetzt habe ich verstanden. Nun, das will ich haben, unbedingt, koste was es wolle. Das ist die beste Werbung, dass das Evangelium gepredigt wird, aller Kreatur, ohne irgendwelche Rücksicht auf Rasse, auf Abstammung, auf Religion oder was auch immer ist. Und das Wirken des Heiligen Geistes ist dieses Aha-Wirken. Der Geist Gottes gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Ja, und die Menschen glauben, die nehmen es an und setzen dann praktisch es um irgendwie. Und genau das ist Werbung für Jesus. Wenn man zum Beispiel Wollsocken verkaufen möchte, dann muss man wissen, hier ist ganz kalt, man kann nicht nackt laufen. Und man sieht jetzt heutzutage so viele junge Leute barfuß in die Schuhe, verstehst du? Die Leute brauchen Socken. Aber man muss die Not sehen und auf die Not ansprechen, die Menschen überzeugen. Wir brauchen warme Socken, wir brauchen warme Socken. Nur als Beispiel. Und wir haben die besten Socken dieser Welt. Die sind so Thermosocken. Was weiß ich, was auch immer ist. Wir bezeugen nur, der Heilige Geist überzeugt. Wir leben den Menschen vor. Und jetzt komme ich zu diesem Thema. Braucht Jesus Werbung? Ja, er braucht Werbung, dass wir Jesus hier ausleben, vorleben den Menschen, dass wir denen Appetit wecken. Ja, dass wir schmatzen und genießen und das kriegen die Leute Appetit, da läuft ihnen Saft im Mund zusammen. Wir sollten den Leuten beweisen, wir haben etwas Gutes und davon überzeugt sein. Ja, die Leute hungrig machen, eifersüchtig machen, neidisch machen, neugierig machen, interessiert machen. Wir müssen die Leute darauf hinstoßen. Ich habe den Heiland. Ich lebe für Jesus, ich bin glücklich und so weiter. Und das ist die Voraussetzung für diese Reklame, von ich heute sprechen möchte. Ich bin in Jesus verliebt und so weiter und ich lebe Jesus auf und den Menschen vor. Ich muss nicht die Leute überzeugen, bekehr dich, knie dich hin, nimm den Heiland an, streck die Hand aus. Nein, ich muss die Leute nicht zwingen und sie überzeugen. Wir können nur glauben, was wir sehen, wie Nietzsche einmal gesagt hat, Christen sollen fröhlicher aussehen und dann würde eher an den Erlöser glauben, aber die Leute sehen nicht fröhlich aus. Schau die Christen an, wie mürrisch sie sind, sind verbittert, weiß oft, sie sind traurig, sind depressiv, sind schwermütig, was auch immer ist. In meiner Bibel heißt es, in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Und genau da, wo man vom Sieg singt, da solltest du angezogen sein. Diese Menschen sind positiv eingestellt. Vom Sieg singt man in den Hütten der Gerechten. Jesus wirkte erst Wunder, als die Klageweiber ausgetrieben wurden. Als das ganze Gejammer aufgehört hat. Und das ganze Geheule aufgehört hat. Der ganze Pessimismus aufgehört hat. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist, wovon ich predigen möchte. Und sei du fröhlich und glücklich, dann wirst du die Leute anziehen und die Leute anstecken. Das, was der hat und die hat, das wollen wir auch haben. Weine und du weinst allein. Lach und alle lachen mit. Das ist ein Gesetz, ein Naturgesetz. Ja? Wir beweisen den Menschen Gott durch ein heiteres, frohes und fröhliches Leben. Ich bin glücklich. Ich bin so reich in Gott gesegnet. Mich hat es begeistert, als ich in eine Pfingstgemeinde kam und dann singt Opa und Oma, ich bin mehr als ein Millionär. In Jesus bin ich so reich gesegnet. Und es waren arme Leute. Frührentner war der eine. Ich kenne den Bruder, der da mitgesungen hat. Der war Eisenbahner, hat Blutvergiftung gehabt. Sein Blut wurde ausgepumpt. Und dann hat er gesagt, ich stelle jetzt meinen Dienst für den Heiland. Ich bin so reich. Ich bin mehr als ein Millionär. Und das sind Christen, die andere begeistern. Ja, ich will auch ein Millionär werden. Und kannst mir sagen, wie wird man ein Millionär? Paulus schreibt einmal in einem seiner Briefe, wir rühmen uns der Trübsale. Also wir haben Schwierigkeiten. So wie dieser Bruder, Blutvergiftung, Frührentner, was das auch alles in seinem Leben gewesen ist. Aber er ist so glücklich. Er ist so glücklich, obwohl er nicht viel hat. Wir rühmen unser Trübsal, wir singen trotz schlechter Laune. Paulus und Silas im Gefängnis hängen im Stock, verstehst du, können den Hals nicht bewegen. Und sie machen um Mitternacht einen Lobgesang, wo die anderen schlafen. Und sie fangen an, Gott zu loben und zu preisen. Und was passiert? Gerade in der Geisterstunde, gerade um 0 Uhr, verstehst du, wo nichts mehr läuft, wenn nichts mehr da ist, verstehst du, fangen sie an zu singen. Großer Gott, wir loben dich, Herr, wir preisen deine Stärke, wie du warst vor langer Zeit, so bleibst du in aller Ewigkeit. Und da dröhnt die Erde, alle Fesseln fallen weg, verstehst du, und alle Gefangenen sind frei, sie sind erschrocken, was da passiert. Der Kerkermeister will sich umbringen, dann sagt Paulus, tu dir nichts, glaub an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus selig. Wenn wir im Gefängnis sind, im Stock sind, und der Teufel triumphiert, und wir ausgepeitscht wurden, so wie Paulus damals und der Bruder Silas, und da trotzdem noch singen, dann sind wir auf der richtigen Seite. Heilige Heiterkeit und geistliche Freude sind das Kostbarste, was uns der Heilige Geist geben kann, ist die Frucht des Heiligen Geistes, Heiterkeit. Trotz der Traurigkeit, wir rühmen uns der Trübsale, und daran erkennt man, ob man ein wahres Kind Gottes ist, ob man ein wahrer Diener Gottes ist, können wir immer noch lachen, sind wir noch immer voller Freude. Ja, und er zog seine Straße fröhlich weiter, dieser Kämmerer, als er getauft wurde. Der Glaube an Gott ist eine frohe Botschaft. Wir haben gesiegt, was der Marathonläufer erzählt hat. Wir haben gesiegt. Es ist vollbracht. Das ist noch viel mehr, als wir gesiegt haben. Jesus rief aus, es ist vollbracht. Und dann bebte die Erde, als er triumphierte. Weißt du, es hängt je nachdem an, was wir glauben. Wir können, der eine Evangelist schreibt, oft, mein Gott, warum musst du mich verlassen? Und das ist etwas Trauriges. Jesus ist nicht traurig gestorben. Mein Gott, warum musst du mich verlassen? Sondern er starb, wie ein anderer Evangelist schrieb, es ist vollbracht, es ist getan, es ist alles vorbei. Die innere und die äußere Freude ist die beste Werbung für Jesus. Bin happy, habe ein happy end, erwarte ein happy end. Unglückliche, negative, pessimistische Christen machen keine Reklame für Jesus. Da können sie Flugzeuge mieten und sagen, gerade du brauchst Jesus, aber das bringt nicht viel. Da sieht vielleicht einer und sagt, guck mal, spinnen die da oben? Was machen die da oben? Gerade du brauchst Jesus. Aber wenn die fröhliche, lustige, gesegnete Menschen sehen, am Arbeitsplatz, in der Schule, in der Familie, in der Ehe, wo auch immer, die begeistert sind, die entzückt sind, und wir sollen entzückt sein vom Heiligen Geist, entzündet sein. Ja, Feuer und Flamme sein und brennend im Geist. Das sagt die Bibel, seid brennend im Geist. Ja, wir sollen brennend sein im Geist. Ein Vertreter, der von seiner Firma und seiner Ware nicht überzeugt ist, der braucht nichts zu verkaufen, der wird auch nichts verkaufen. Aber ein Vertreter, der weiß, wir haben das Allerbeste in dieser Welt, wir machen das Geschäft. Und die machen das Geschäft. Die, die nicht überzeugt sind, die nicht richtig glauben, die haben auch keine Freude. Richtig bekehrt, das bringt Freude in einem Leben. Der gläubige Mensch, der überzeugt ist von seiner Ware, von seiner Firma, von seinem Chef, der wird verkaufen, ohne Zweifel. Und deshalb mussten die Jünger zuerst mal eine ganze Weile in Jerusalem bleiben, bis sie angetan wurden mit der Kraft des Heiligen Geistes, bis sie ihre Geschichte aufgearbeitet haben, bis sie in ihren Wunden, die Enttäuschung, die Verbitterung, alles aufgehört hat, als das alles vorbei war. Dann standen sie auf, Petrus und die Elf. Wir sind Zeugen, wir sind überzeugt, verstehst du? Wir wissen, unser Jesus lebt, wir sind schon ihm 40 Tage lang begegnet. 40 Tage, das ist so ein Bild, 40 ist eine Zahl für das Leben.
Ja, sie sind Jesus begegnet. Sie haben ihre Niederlage verarbeitet und jetzt sind sie Zeugen seiner Herrlichkeit. Jesus lebt, er ist auferstanden. Gott erzählt, was ihr wollt, könnt uns totschlagen. Wir können es nicht lassen von dem, was wir gesehen und betastet haben, diesen lebendigen, auferstandenen Christus. Man muss zuerst einmal selbst Jesus begegnet sein, ihn erlebt haben und so weiter. Dann kann man auch andere zu Jesus führen. Ich habe Jesus gefunden, verstehst du, komm. Ach, was kann Gutes aus Nazareth kommen? Kommen, hat der Nathanael gesagt, und dann sagt er, Philippus, komm und sieh. Überzeug dich selber, überzeug dich selbst. Wenn du das auch haben willst, was ich habe, du musst dich überzeugen und selber hingehen und nachgucken. Und zuerst selbst befreit werden, zuerst selbst geheilt werden, zuerst selbst die Vergebung der Sünden haben, zuerst selbst sein Leben in Ordnung gebracht haben. Ist es so wichtig, ihr Lieben, dass wir zuerst selbst etwas erleben und dann können wir Feuer und Flamme sein. Dann können wir für Jesus begeistert sein. Zuerst muss ich selbst erfüllt werden mit dem Heiligen Geist und nicht nur so leere Schachtel sein oder leere Büchse oder was auch immer ist. Verstehst? Und so viele Menschen müssen von ihrer Einsamkeit erlöst werden. Ich werde die nächsten Tage über Beziehung predigen. Ich muss selbst eine Beziehung zu dem Heiland haben. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gedrückt, ich habe ihn geküsst. Ja. Und erst dann kann man anderen dienen. Du kannst anderen nicht dienen, solange du selbst nicht Feuer und Flamme bist. Da wirst du niemand anstecken, da wirst du keine Maus hinter dem Ofen hervorholen. Du kannst nur das weitergeben, was du selbst hast. Die Freude am Herrn, die gibst du weiter. Du strahlst aus dem letzten Knopfloch in aller Liebe, was das auch immer heißt. Du sendest etwas aus, verstehst du? Wir senden etwas aus. Und was wir aussenden, das empfangen wir auch wieder. Das ist Reklame für Jesus. Verstehst du? Reklame ist, ich werbe für Jesus, ich lebe für Jesus, ich arbeite für Jesus, ich diene Jesus und irgendwas kommt mal zurück, ein Feedback. Viele geben nur ihre Probleme weiter, ihre Verletzungen, ihren Stress und so weiter, ihre Bitterkeit, ihren Zweifel. Wir sollen so lang in Jerusalem bleiben, bis wir geheilt sind, bis wir kerngesund sind, geistig. Ist nicht unbedingt die körperliche Gesundheit ausschlaggebend, sondern die geistige Gesundheit, die seelische Gesundheit. Dir soll so gehen, wie es deiner Seele geht, steht in der Heiligen Schrift. Nur gesunde und normale Christen haben eine glückliche, fröhliche Ausstrahlung, die nichts übertreiben, die nicht Theater studieren müssen, zuerst mal und keep smiling, immer die Zähne den Leuten zeigen. Nein, die haben etwas Gewisses, ein Fluidum, ein Charisma. Ja, die haben etwas, was sie in sich haben, das strahlen sie aus. Das spürst du, so eine Wärme, so eine Herzlichkeit, so eine Freundlichkeit, so eine Sanftmut, was die Bibel auch davon redet. Sie strahlen Glückseligkeit aus, eine Fröhlichkeit. Ach, die lachen immer, die sind immer fröhlich, alle Tage, auch wenn die Sonne mal nicht scheint. Das ist christliches Leben. Viele Christen sind fromm, dressiert. Sie lächeln auf Befehl. Lasst uns jetzt lachen, verstehst du? Oder klatschen in die Hände. Aber du sollst in die Hände klatschen, wenn es nichts zum Beklatschen gibt. Wenn es nichts zum Belächeln gibt. Wenn es nichts da ist, verstehst du? Aber du sagst, danke Jesus. Zu mir kam ein amerikanischer Bruder mal, der hat auch ein Buch geschrieben, Leben in der Lobpreisstraße. Und der war arm, in der Prärie da irgendwo in Amerika. Und der hat nicht viel gehabt, aber der hat, als der Kühlschrank ganz leer war, dann hat er geschrieben, Lob und Dank, jetzt ist leer, jetzt kann der liebe Gott den Kühlschrank füllen. Jetzt kann der liebe Gott den Kühlschrank füllen. Und dann stand er da, 3 Wochen lang hat er Gott gelobt und gepriesen, Gott wird sorgen, dass ich nicht umkomme, dass ich nicht sterbe. 3 Wochen, dann hat er gesagt, ich faste und bete und preise den Herrn und rühme den Herrn. Der Teufel möchte, dass du ihn anbetest, die Armut anbetest, den Mangel anbetest, das Schlechte anbetest, das Negative. Aber dieser Bruder hat angebetet, den Herrn, Herr, bei dir ist die Fülle. Oh, Herr, Lob und Dank, der Kühlschrank ist leer, jetzt kannst du alles hierher bringen. Ich brauche das, verstehst du? Ja, ich brauche das. Und so passiert es. Und dann wurde von Gott so reich gesegnet, hat jemand geschlachtet und konnte das alles nicht verarbeiten. Die haben keinen Strom gehabt, aber bei ihm war noch Strom, also in seiner Straße. Und sagt, du könntest alles, was ich im Kühlschrank haben kannst gleich haben. Und so fing das an. Leben in der Lobpreisstraße. Fang an zu loben. Und du wirst Segen Gottes erleben. Und Freude ist die beste Werbung für Jesus. Das strahlende Gesicht. Halleluja. Und das ist, was ich predige. Und das hat mich begeistert. Deshalb bin ich in eine freie Gemeinde, wo nicht, du musst so tun, so muss das sein und du musst dich so benehmen. Nein, ich freue mich von Herzen wie ein kleines Kind. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht ins das Himmelreich kommen. Und die Kinder brauchen nicht mehr Spielsachen als vielleicht 3 Spielsachen. Und mit dem können sie spielen, sind glücklich. Und da, es gibt so viele Gotteskinder, die denken, ich brauche noch viel mehr, damit ich eine Ausstrahlung habe. Nein, du musst nur ein Kind Gottes werden, ein fröhliches Kind Gottes. Kinder Gottes sind fröhliche. Der Heilige Geist erfüllt uns mit seiner Herrlichkeit und wir müssen uns erfüllen lassen. Wo Gott den Menschen begegnet, da herrscht Freude, Jubel und Begeisterung. Und das habe ich erlebt. Die weinten vor Freude in der Bibel. Als sie dem Auferstandenen begegneten, sie weinten vor Freude. Da entfaltet sich eine himmlische Leichtigkeit. Da wird man frei von allem Schweren. Da ist Lachen angesagt. Wenn die Erlösten heimkommen, da wird ihr Mund voller Lachen sein. Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn. Mir ist wohl in dem Herrn. Ja, ihr Mund wird voller Lachen sein und sie werden sein wie Träumende, nicht wie Angsthasen. Das ist ein Krieg in der Ukraine. Wie ist diese Tage heute Morgen? Da gucke ich die Nachrichten und da wird aufgezählt, wie das alles so läuft da in der Ukraine, Krieg und so weiter. Da heißt es jetzt, da ist Tod und der rote Reiter. Die Reiter sind jetzt unterwegs. Mindestens 3 Reiter habe ich gezählt, was der Nachrichtensprecher aufgelistet hat. Der erste Reiter, da ist Tod und Krieg und Vernichtung, Zerstörung. Ukraine ist fast wie ein Ruinenfeld. Dann der zweite Reiter, dann sagt er jetzt, und jetzt kommt zu uns kein Getreide mehr, kein Öl mehr, das Brot wird teuer, alles wird teurer. Pass auf, was jetzt alles kommt. Das ist der Hunger und alles, was auch kommt, was die Menschheit, auf die Menschheit losgelassen wird. Und das alles passiert durch die Ukraine. Und dann der dritte Reiter, die Flüchtlinge kommen. Nicht nur von der Ukraine, die Flüchtlinge, sondern auch die aus den ärmeren Ländern, aus der Sahelzone und so weiter. Ukraine war die Kornkammer Europas, verstehst du? Und Russland, beide haben so viel Korn geliefert für die Welt und jetzt wird das nicht mehr den Armen weitergegeben, verstehst du? Jetzt kommen sie da, wo was noch zu essen ist. Ja, die kommen da, die Flüchtlinge. 3 Reiter sind unterwegs und dann der fahle Tod. Jetzt haben sie Angst vor Atomtod, verstehst du jetzt? Ja, wenn nicht genug Strom in Tschernobyl ist, dann kann das Ding in die Luft gehen. Und dann haben wir wieder nochmals eine Bescherung, der fahle Reiter. Also die Reiter sind unterwegs, Geschwister. Wir müssen unser Leben bereit machen auf die Wiederkunft Jesu Christi. Der Herr steht vor der Tür. Und wir sollen mit Freuden den Herrn erwarten. Komme bald, Herr Jesus, Maranatha. Kannst du das sagen? Kannst du zurufen? Maranatha, Herr, komm, egal was da passiert. Und es passiert das, was der liebe Gott will, dass es passiert. In der Bibel steht es von den 4 Reitern. Nicht die, das Reiten, die bestimmen die Pferde, sondern die Pferde. Die Rösslein. Und das sind Engel, gebundene Engel, das sind Dämonen, und das sind Geister, was weiß ich, das sind Dämonen, die auf die Menschheit losgelassen werden. Und Jesus sagt, es wird Krieg und Kriegsgeschrei geben. Und das passiert, weil das haben wir jetzt alles hier in dieser Welt, Kriegsgeschrei. Aber das ist noch nicht das Ende. Das Ende ist noch viel mehr, als was du dir glaubst und denkst. Aber sei begeistert von Jesus. Komme bald, Herr Jesus. Nicht nur komm, Herr Jesus, und sei unser Gast. Verstehst du, und segne, was du uns bescheret hast. Ja, das ist frommes Gebet, aber wir sollen Freude vom Herrn haben, uns zum Herrn haben. Da lacht man nicht nur mit dem Mund, sondern da lacht der ganze Mensch, da strahlt er von innen nach außen und so weiter. Und er steckt andere an. Lach und du lachst und andere lachen mit. Plärr und du andere plärren mit. Ja, jetzt wird gejammert überall, jetzt wird alles teurer. Mein Sohn kam die Tage von Österreich zurück und hat erzählt, Autos, die auf Benzin fahren, fuhren so langsam, um Benzin zu sparen. Verstehst? Wir kriegen noch den autofreien Sonntag, was wir noch kriegen, 130 Kilometer pro Stunde, verstehst du, was die Grünen wollten, das arbeitet auf die Grünen fast zu, meines Erachtens. In aller Liebe. Aber leb dein Leben jetzt kannst du noch leben, jetzt kannst du noch 180 fahren. Ob du morgen kannst und noch bezahlen kannst, weiß nicht. Ja, bald kostet der Diesel 3 Euro, stell dir mal sowas vor. Ja. Aber hab Freude. Freude. Der Herr kommt. Mein Herr. Die Herren dieser Welt gehen. Und die werden alle gehen. Jetzt beschwert sich der Amerikaner. Ja, bei uns wird alles so teuer. Verstehst du? Das Öl wird teuer. Die nehmen nur 3% Öl, haben sie eingeführt von außen. Die haben selbst genug Öl. Verstehst du? Aber die wollen das alles nur überspielen. Den Leuten was vor die Augen wischen. Verstehst du? Und den Leuten was erzählen. Jetzt wird alles bei uns teuer. Und sich entschuldigen, dass es wegen dem Putin ist alles passiert in unserem Land. Weg ist es. Ja, der Teufel braucht immer einen schwarzen Peter. Der braucht immer einen schwarzen Peter. Freu dich am Herrn, lache und so weiter. Und du musst nicht Reklame machen für Jesus groß. Du musst nur leben, das Gott dich geschenkt hat. Ja, genieße es. Zieh dich farbig an, sei bunt. Der Jakob machte dem Josef ein buntes Kleid, ein buntes Gewand. Der Teufel hat ihn weggerissen und weggeworfen. Ist das das Kleid, das du genäht hast, Papa? Ja, das bunte Gewand, also Regenbogenfarben, welche Farben auch immer. Er war fröhlich und lustig. Und das hat der Teufel nicht gerne. Da sieht er nicht gerne, dass du fröhlich bist. Er möchte dich depressiv sehen, er möchte dich krank sehen, er möchte dich kaputt sehen, er möchte dich, dass du am Ende bist, aus dem letzten Loch schnaufst. Verstehst du? Kann ich nicht mehr. Ja, die Freude passiert ganz einfach. Begegnet dem Herrn. Ich habe meinen Heiland kennengelernt und mein Heiland wird mich nicht in den Stich lassen. Ja, er nimmt mich überall mit. Er sagt, da wo ich bin, da sollst du auch sein. Und die Menschen waren begeistert. Sobald sie Jesus begegneten, sie waren begeistert. Er zog fröhlich seine Straße weiter. Kannst du das, deine Straße weiterziehen? Ja. Da muss ich jetzt das aufgeben, das darf ich nicht mehr und das darf ich nicht mehr, das darf ich nicht mehr und das darf ich nicht mehr als Christ, verstehst du, das alles verboten. Vergiss die Lüge Satans, dir ist nichts verboten, du musst nur dein Leben genießen. Zieh alle Register an der Orgel oder an einem Instrument und ja, lass pfeifen, lass donnern, lass krachen. Freu dich, Christ, der Retter ist da. Das haben die Engel gesagt, Weihnachten, wo ist Weihnachten noch gar nicht so lange her. Freut euch, euch ist heute der Heiland geboren. Eine große Freude ist dem Volk widerfahren. Und da sind die Hirten hingegangen. Die von Jerusalem, die Frommen, die Betbrüder, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die stehen heute noch dort. Bei denen ist nichts passiert. Das Jenseits fängt im Diesseits an, Geschwister. Das Jenseits fängt im Diesseits an. Der Himmel will die Erde berühren. Der Herrgott will dich berühren. Der Herr will dir begegnen. Und nicht der Tod, sondern das Leben will dir begegnen. Das Leben. Evangelium ist, der Herr lebt, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden, das Grab ist leer, schaut nach, geht hin, pilgert dorthin. Das ist die beste Werbung, das leere Grab, der Herr lebt. Was wollt ihr? Der Herr lebt, der Herr ist auferstanden. Und ich sage euch eins, mein Körper, der wird hier auf dieser Erde bleiben, aber ich werde von dem lieben Gott einen neuen Körper bekommen, einen gesunden Körper bekommen. Da wird nichts Negatives mehr in meinem Körper sein. Verstehst? Ich freue mich darauf, dass ich wieder Purzelbäume schlagen kann, dass ich was weiß ich alles machen kann und keine Angst habe vor dem Leben. Ich muss dem Leben nicht weglaufen, ich kann das Leben voll gestalten. Aber das tue ich jetzt schon, denn das Jenseits fängt schon im Diesseits an. Und das ist die Werbung für Jesus. Die Gerechtigkeit, die Liebe, die Menschenfreundlichkeit, der Friede, die Freude, das fängt alles hier schon an. Ich bin so glücklich, ja. Wir haben ein Lied mit unseren Kindern gesungen, ich war noch nie im Himmel, aber dennoch habe ich den Himmel stets in mir. Wir müssen den Himmel hier im Herzen haben, das ist vollkommen ausreichend, mehr brauche ich nicht. Ob ich im Himmel bin oder nicht bin, ich habe den Himmel schon in mir. Und Jesus kann sagen, wer euch sieht, der sieht mich. Wer gesagt hat, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und die Menschen wollen dich sehen, wie du als Christ lebst. Wie der Nietzsche sagte, die Christen sollen ein bisschen fröhlicher aussehen, ein bisschen lustiger. Es ist nicht nur so kirchlich, religiös. Der kommt aus dem Pfarrhaus. Mutter war Theologin, Vater war Theologe, verstehst du? Der kommt aus einem religiösen Haus und der hat zu Hause nicht erlebt, dass man lacht, dass man fröhlich ist. Deshalb hat er das alles verworfen und gesagt, das will ich nicht haben. Und er hat recht gehabt, 100% recht gehabt. So ein Leben, was hier viele Kirchenleute leben, möchte ich auch nicht haben. Ich möchte ein lustiges, fröhliches Leben haben, verstehst du? Ein gesegnetes Leben haben. Und die beste Werbung für Jesus ist meine innere Haltung, mein Verhalten, meine Hingabe. Oh, ich würde alles für den Heiland geben. Die Treue zu Jesus. Ja, und das macht den Unterschied. Ich bin verliebt in Jesus. Und das sieht man. Du siehst so verliebte Leute, wenn du so auf der Straße siehst, vor allem bei Mädels, verstehst du, die sehen nicht einmal den Masten, die stoßen noch mit anderen Leuten zusammen, die sind verliebt, die lächeln, verstehst du, da gar nicht viel zu lachen ist, aber sie lächeln. Die ersten Christen, sie waren ein Herz und eine Seele, sie waren einmütig beieinander und sie zogen alle in eine Richtung, meine Lieben. Und Jesus war ihr einziges Thema. Jesus am Morgen, Jesus am Mittag, Jesus um nachts, abends und Jesus um Mitternacht und Jesus in Stürmen, Jesus in Schwierigkeiten, Jesus in Problemen. Was da war, sie waren für Jesus begeistert. Sie lebten mit Jesus, obwohl er gar nicht da war. Obwohl, ja, Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Sie haben die Gegenwart Jesu genossen. Ja, Jesus war bei ihnen. Für sie war Jesus wirklich eine Realität. Welch ein Freund ist unser Jesus. Oh, wie hoch ist er erhöht, singt die Liederdichter. Und dabei hat er seine Kinder verloren bei der Überfahrt nach Europa. Ja, welch ein Freund ist unser Jesus. Und wir haben einen großen Freund. Und wenn du diesen Freund hast, so kannst du durch dick und dünn gehen. Und das müssen die Leute sehen. Ich habe einen Freund. Ich kann mich auf Jesus verlassen. Die ersten Christen, sie hatten noch die erste Liebe. Die haben Jesus lieb gehabt. Wenn man in Jesus verliebt ist, das ist die beste Werbung. Ja, denk daran an deine Zeit, wenn du mal irgendwo verliebt warst in deinem Leben. Wenn man wirklich verliebt ist, ist ja alles egal, alles schön und gut. Selbst wenn du auf dem Heuhaufen sitzt oder woanders. Ja, man nimmt einfach eine andere Haltung an, wenn man verliebt ist. Und die meisten Leute sind nicht in Jesus verliebt. Und deshalb geht es ihnen so miserabel. Ja, miserabel. Man ist nur da glücklich, wo man die Liebe Gottes spürt. Ich bin geliebt, ich werde geliebt, ich werde verstanden, ich werde angenommen. Verliebte sind wie Verwandelte, wie Verzauberte. Ja, sie sind glücklich, selbst im Unglück. Ich rühme mich der Trübsal, sagt Paulus. Sie haben eine andere Haltung zum Leben. Sie denken an die Zukunft. Sie planen schon, ach, was machen wir? Die Hütte, wie bauen sie wir die Hütte? Oder wie richten wir die Wohnung ein? Was machen wir? Das ist Verliebte, planen schon für die Zukunft. Sie leben nicht im Gestern. Sie nabeln sich ab von Papa und Mama. Und sie planen jetzt ihr Leben in die Zukunft. Ja, sie gehen auf Gott zu. Und je mehr Gott in meinem Herzen ankommt, Brüder und Schwestern, desto mehr werde ich ein anderer, ein Verwandelter, ein Veränderter. Man geht auf Gott zu, auf das Leben zu, auf die Herrlichkeit zu. Jeden Tag. Und wir alle, ob du glaubst oder nicht, wir alle gehen auf die Ewigkeit zu. Die einen mit 7 Meilen Schritte und die anderen mit Tipp, Tipp, Tipp. Als Petrus und Johannes beim Verhör waren vom Hohen Rat, weil sie von Jesus nicht lassen konnten, in keinem anderen Namen ist Heil und es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, wo sie selig werden können, als nur der Name Jesus. Apostelgeschichte, ganz nachlesen. Und so weiter, wurden ausgepeitscht, wurden verhört. Und da kommt der liebe Gamaliel noch her und er sagt, ja, weißt du, wenn es von Gott ist, könnt ihr es nicht verhindern. Ist es nicht von Gott, dann ja, braucht ihr gar nicht groß euch da auftrumpfen und auftreten. Ist das nicht von Gott? Und dann haben sie gesagt, wir können schlagen und so weiter. Wir können nicht lassen von dem, was wir gesehen, gehört, erlebt und erfahren haben. Wir können es nicht lassen. Jesus ist Sieger, Jesus lebt. Und dann gehen sie nach Hause, da werden sie gleich empfangen und da fangen sie an zu beten. Die Wände wackeln, verstehst du? Und sie wurden erfüllt mit neuer Freude, neu mit dem Heiligen Geist. Und das ist das Geheimnis, was wir brauchen. Nicht große Reklame auf der Straße für Jesus machen. Da stehen wir zu Jesus, aber in der Gemeinde, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist. Ich habe mal einen Gottesdienst in Jugoslawien erlebt, damals noch, als Tito noch da war, da durfte man das nicht, bei Nacht und Nebel und so weiter. Das war in einem Hühnerstall und da haben die Geschwister Bänke hingelegt, also Ziegelsteine und dann ein Brett drauf und da saßen die Geschwister und im Hühnerstall hat es so gestunken. Also ich als Westbürger, verstehst du, ich habe gedacht, im Hühnerstall Gottesdienst halten, das habe ich noch nie gemacht, aber wir machen das in Jesu Namen. Und weißt du, wenn du Jesus lieb hast, machst du alles in Jesu Namen und das gerne und mit Freuden und mit Begeisterung. Und da sind wir und wir fangen an zu beten. Plötzlich sagt einer der Brüder, der mit mir dabei war, du, riechst du hier was? Habe ich gesagt, ja, aber was ganz Komisches, das ist nicht Lavendel, das ist nicht Rosenduft, das ist nicht irgendwie was anderes. Es ist etwas Außergewöhnliches. So ein feiner, süßer Geruch habe ich noch nie gerochen. Im Hühnerstall. Als Jesus gegenwärtig ist, als der Heilige Geist gegenwärtig ist, da macht es gar nichts mehr aus, wo du deinen Gottesdienst hast. Im Bunker, wie die Ukrainer. Oder es sind viele Geschwister, die auch im Bunker ihr Leben zubringen. Oder hier irgendwo auf dem Dachboden oder hier irgendwo in der Versammlung. Ist egal. Wo Jesus ist, ist Herrlichkeit. Und Geschwister, und das muss man zuerst selbst erleben, bevor man anderen was davon mitteilt. Solange du selbst nicht erlebt hast, brauchst du nicht missionieren. Brauchst nicht evangelisieren, brauchst kein Zettelchen weitergeben, brauchst keine Einladung weitergeben, gar nichts. Und niemand anrufen und niemand einladen oder die Predigt noch weiterteilen. Brauchst nichts machen, wenn du selbst nicht begeistert bist. Gott bereichert mein Leben und da sieht man, das merkt man, du, mit dem ist was passiert, mit dem ist was passiert, mit dem ist was passiert. Da wird man wahrgenommen, da registrieren die Leute, hier ist irgendjemand, eine ungewöhnliche Person, die hat irgendwas, da strahlt jemand aus, der hat ein Karma, ein Fluidum, was weiß ich, so ein Duft der Herrlichkeit Gottes. Ja, es ist so wichtig, dass unser Leben die Früchte des Geistes trägt, Freude, Liebe, Friede, was weiß ich. Einer, der glücklich ist, der ist dankbar, das merkst du. Der jammert nicht, der sagt, danke Jesus, Lob und Dank, Herr Jesus, Lob und Dank. Der ist glücklich und das merkt man, selbst wenn ihm schlecht geht, selbst wenn er durchs Tal muss, selbst wenn er Schwierigkeiten hat, selbst wenn er Durststrecken durchmachen muss, Lob und Dank. Oh, Heiland, danke, dass es nicht so schlimm ist. So wie dieser Bruder in Jugoslawien, als wir bald Richtung Rumänien fuhren, dann nimmt er so ein Glas, nur ein einziges Glas hat der arme Bruder gehabt und sagt, Gott, ich danke dir, für, dass wir so viel haben. Ein Speck war auf dem Tisch, eine Gurke und ein Kanten Brot, aber wir haben so viel. Ich habe in meinem Herzen gedacht, Bruder, du warst noch nie in Deutschland, du weißt gar nicht, wie reich gesegnet wir sind. Aber der war glücklich. Und weil gerade die armen Menschen können glücklich sein, wenn sie Gott in ihrem Herzen haben, da kommt ein Millionär oder ein Milliardär gar nicht mit. Gott sagt seinen Kindern nicht ab, er liebt, verstehst du? Der Teufel möchte, dass du Gott absagst. Wenn du Durststrecken, Schwierigkeiten durchmachst, sag doch deinem Gott ab. Nein, und Gott, dieser Hiob sagt, und ich werde trotzdem zu meinem Gott halten, auch wenn ich Prüfungen durchmachen muss, auch wenn ich Schmerzen habe, auch wenn mein Schicksal unabwendbar ist. Ja, ich ertrage in der Kraft Gottes und die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist die beste Reklame für Jesus. Die Freude am Herrn, sich nicht aufzugeben, sich nicht zerbrechen lassen. Ich freue mich. Weißt du, vielleicht kannst du nicht mehr groß lächeln und laut lachen, verstehst du, das ist dir vergangen, aber du kannst fröhlich sein. Immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Die Gläubigen setzen Zeichen und sagen, Gott, du musst das mir, Mutes Unheimliches mir zu, das zu tragen und jenes zu tragen, aber du schenkst mir jeden Tag neue Kraft. Die, die auf den Herrn hoffen, die fahren auf wie Adler. Wahre Gläubige können mit Zumutungen leben. Sie stimmen mit Gott überein. Selbst wenn sie bedrückt sind, selbst wenn sie Probleme haben, selbst wenn die Leute sie verlassen, selbst wenn sie Mutterseelen allein sind. Ja, sie wissen, es geschieht alles nach dem Willen Gottes. Und sie nehmen ihr Schicksal aus der Hand des Herrn. Wahre Gläubige werden nicht verbittert. Oh, seitdem ich gläubig bin, habe ich nur Probleme und Probleme und Probleme. So sind viele Christen, die sich nicht richtig bekehrt haben. Ja, wie sieht die Welt dunkel aus? Und sie werden nicht beobachtet, aber die, die Jesus erlebt haben, die brennen, verstehst du? Und wenn du eine Flamme bist, Feuer wird überall gesehen, Rauch wird nur gerochen, aber Feuer wird gesehen. Wahre Christen sagen Ja zu Gottes Wegen. Das ist Reklame für Jesus. Da musst du nicht auf die Straße gehen und proklamieren, gerade du brauchst Jesus. Nein, du musst Jesus zuerst mal da haben in deinem Herzen. Und wer Jesus nicht in seinem Herzen hat, der sollte zu Hause im Bett bleiben. In deiner Liebe. Ja, die Freude am Herrn. Auch wenn sie nichts verstehen, sie nehmen es an, die Menschen, die glücklich sind, sie sind mit Gott verbunden, da liegen sie da und gucken zum Himmel und sagen, oh Herr, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Mich interessiert das Ganze, was hier passiert, nicht mehr. Was das Fernsehen zeigt, verdummt sowieso die Leute. Ja, und sie verbittern nicht, auch selbst wenn sie so kompliziertes Leben haben. Und das ist die feste Freude in mir, die der Glaube weckt. Weißt du, du musst denken, nicht draußen passiert das Wunder passiert in mir drin. Das Wunder der Erlösung, der Befreiung. Ich habe einen großen Gott, einen mächtigen Gott, ja. Und er stärkt und motiviert meinen Glauben, festigt mich. Ich fixiere mich nur auf Gott. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Ich gehe gegen den steilen Berg und kraxle auf alle vier, wenn es sein muss, was auch immer ist. Ich nehme mein Leben an, auch wenn es schwer ist und traurig ist und bedrückend ist und Man hatte Angst, aber ich weiß, der Herr hat die Welt überwunden, ich bin getrost. Und das ist, was mich begeistert. Ich muss begeistert sein, gerade in dieser schwierigen Zeit, wo die ganzen Reiter des Gerichts unterwegs sind. Ja, die vier Reiter, die sind schon unterwegs. Nachher kommt was anderes noch, pass auf. Wahre Gläubige leben mit Begeisterung, mit Enthusiasmus, ein griechisches Wort, erfüllt von der Gottheit. Enthusiasmus. Bist du von deiner Gottheit erfüllt? Ja. Da müssen uns manchmal Moslems, Buddhisten und Hindus mehr vormachen. Die sind von ihrer Gottheit erfüllt. Ich bin in Kalkutta, da sitzt so ein armer Bettler, da stehst du und ja, und der nimmt nichts an. Ich will ihm ein paar Dollar geben, aber der sagt nein. Und wer dreht sich weg von mir? Das werde ich nie vergessen. Habe ich gedacht, was ist da los? Und frage den Bruder, der mich begleitet hat. Er saß vor der Tür vor der Mutter Teresa, vor der Dying Klinik. Da saß er da. Er möchte nicht, dass du sein Karma verdirbst. Verstehst du? Da musste, wenn er den Dollar da annimmt von mir, dann wird sein Karma verdorben. Er will ausstehen, ausbaden, was er da macht. Das hat mich imponiert. Selbst wenn er ein Hindu war oder was er auch gewesen ist. Ich will mein Karma nicht verderben. Ja. In aller Liebe, verstehst du das? Die Freude am Herrn, lass dich von nichts nehmen. Diese Freude, diesen Frieden, wahre Gläubige sind erfüllt von ihrer Gottheit, von ihrem Gott. Ja, bist du von Gott erfüllt? Man lebt ein Leben anderer Art. Man läuft mit fester Freude durchs Leben. Ja, wenn selbst man auf dem Boden liegt, schau die Christen an, die waren voller Freude. Als sie hörten, der Herr lebt, Petrus springt sogar ins Grab rein, da wo der Herr hingelegt wurde. Der Johannes natürlich stand ganz vorsichtig. Das feine Büble. Das Evangelium will, ja, dass wir das verarbeiten, dass wir die frohe Botschaft annehmen. Wir haben gesiegt. Der Herr ist auferstanden. Der Herr lebt. Der Herr sitzt auf dem Thron und er regiert alles. Weißt du, der Herr will nicht, dass wir die ganze Welt bewerben. Wir müssen selbst beworben werden. Von der Gnade Gottes. Und dann kommt der Thomas, im Gottesdienst, der hört, was die ganzen Frauen da erzählen. Frauen glaubt man sowieso nicht im Judentum. Und dann hört er, was die Petrus erzählt und Johannes erzählt, die Emmausbrüder erzählen. Verstehst du? Uns ist der Herr begegnet, uns ist der Herr begegnet. Dann sagt er, ich glaube den ganzen Schmarr nicht, es sei denn, ich werde es selbst erleben. Oder ich kann selbst seine Wunden betasten, meinen Finger in seine Wunde legen und dergleichen. Und dann plötzlich geht die Tür ist noch geschlossen, verstehst du? Und dann geht der Herr, kommt durch die verschlossene Tür, geht zu Petrus und sagt, Petrus, hier sind meine Hände, hier ist meine Seite. Guck mal, ich bin's. Und dann fällt er zu Boden. Da muss man keine Gebetsschule machen, keinen Anbetungskurs machen. Da muss man keine Anbetungslieder schreiben. Da fällt er zu Boden, mein Herr, mein Gott, mein Herr, mein Gott. Und dann sagt der Herr, selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Und wir sind die, die nichts sehen und doch glauben müssen. Die trotzdem weitermachen. Sie weinten vor Freude hier an Ostern. Da war ein richtiges Durcheinander, verstehst du? Der Herr erschien in unglaubliche, unfassbare Situationen. Die Gnade wird jedem persönlich angeboten. Jeder muss es persönlich erleben. Ich kann nur bezeugen, der Heilige Geist muss es überzeugen, die Menschen. Und nur die Gnade Gottes ist, was uns die Tür zum Himmel aufmacht. Die Werbung ist der einzige Versuch eines Verkäufers, Kunden die Bedürfnisse zu sagen, du brauchst Jesus und die Bedürfnisse wecken. Ja, und ihr braucht Socken, ihr braucht Schuhe, ihr braucht das, verstehst du? Das müssen die ganzen Werbefachleute machen. Dort läuft nichts, in dieser Welt läuft nichts ohne Werbung, aber Jesus braucht keine große Werbung. Die Menschen sind verarmt, die Menschen sind dahingegeben, die Menschen suchen, sie haben eine Sehnsucht nach dem Frieden, nach ausgefüllt sein, nach Gelassenheit und so weiter. Und wir müssen gar nicht werben. Wir müssen nur Jesus vorleben. Vorleben. Ja, ihnen vorleben, ihnen vormachen. Und Jesus gab seinen Jüngern keine Geschäftsidee. Sie mussten auch nichts verkaufen, das Evangelium verkaufen, verstehst du jetzt? Oder Bücher schreiben und Zettelchen schreiben, was weiß ich. Nein, wir müssen das alles gar nicht. Wir müssen nur Jesus vorleben. Mehr nicht. Die Welt braucht keine Religion, keine Kirche, keine Gemeinde, gar nichts. Die braucht nur Menschen, die Welt, die ihnen Jesus vorleben, die ihnen ein Beispiel geben, eine Idee geben, ihnen zeigen, wie man Gott erlebt, wie man mit Gott lebt, wie man mit Jesus wandelt. Ja, so dass sie anfangen selbst zu suchen. Ja, was hast du da? Was ist da? Ja, und dass sie anfangen sich selbst zu wünschen. Ich will das auch haben, was du da hast. So ein Leben leben. Ja, und das Leben will ich entdecken. Das, was du hast, verstehst du? Und wir müssen die Leute so neugierig machen, eifersüchtig machen, neidisch machen, dass sie sagen, ich möchte es auch haben. Ja, Gott ist der Anbieter selbst. Da steht der Herr Jesus am Brunnen und sagt zu der Samariterin, wenn du wüsstest, wer mit dir redet, würdest du um lebendiges Wasser bitten. Verstehst du? Wenn du wüsstest. Und dann hat der Herr ihr was gesagt und dann rennt sie nach Hause und erzählt, der Messias ist mir begegnet, der Heiland ist mir begegnet. Jesus selbst erwartet die Leute. Und die Frau muss nur sagen, mir ist der Herr begegnet. Und die sehen das. Und man hat da angemerkt, der ist was begegnet, mit der ist was passiert, die ist verzaubert. Gott braucht Menschen, die andere verzaubern. Jesus braucht Menschen, die Briefträger sind. Unser Leben ist die Botschaft, ja. Wo die Botschaft eingetragen wird, was das ist. Und wir sind ein lesbarer Brief, gelesen von jedermann. Gläubige Menschen, weißt du, die werden beobachtet mit Fernglas, die werden beobachtet mit einer Lupe, die werden beobachtet, lebt der auch das, was er erzählt, ja? Ob die Menschen uns hören oder nicht, das muss uns vollkommen egal sein, das darf uns auch ganz kalt lassen, gar nicht interessieren. Mich interessiert nicht, ob die Leute mich hören oder nicht hören. Ich weiß, ich lebe Jesus und ich möchte das, was ich mit dem Heiland erlebt habe, unbedingt weitergeben, koste was es wolle. Ein Briefträger muss den Brief nur zustellen. Mehr muss der arme Briefträger nicht tun. Ja, er muss nicht den Inhalt lesen, was da drin steht. Der Briefträger muss das nicht, er muss nur zustellen, hier habe ich ein Schreiben für Sie, verstehst du, von wem auch immer. Ja, ein lesbarer Brief Christi, gelesen von jedermann. Du wirst gelesen von deinem Nachbarn. Ich habe an meinem Auto so einen Fisch aufgeklebt, also Zeichen, was die Christen so tragen. So. Und dann sagte eine, also ich weiß nicht, ich habe eine Kollegin in meiner Firma oder in unserer Firma und die hat auch so einen Fisch. Was bedeutet das? Und dann konnte ich dem erzählen, was so ein Fisch bedeutet. Verstehst du? Nur weil ich so einen Fisch am Auto habe. Ich habe gesagt, ich bin nicht im Anglerverein, ich bin in einem ganz anderen Verein drin, im Verein Jesu. Und dann habe ich ihm erzählt, dass Christen weltweit oder fast weltweit tragen dieses Zeichen und es kommt aus der Zeit der ersten Christen. Das war das Zeichen, wo die nächste Gebetsstätte ist. Dort ist Jesus zu finden, in der Gebetsstätte. Ja, wir sind ein lesbarer Brief. Und beim Verkauf betont man immer die Vorteile. Das sind die besten Socken, Thermosocken, was weiß ich, Thermosole. Vergiss das. Du musst nicht für die Vorteile schwärmen. Was habe ich beim Heiland? Du musst nur vorleben, dass du beim Heiland was hast. Dass mit dir was los ist, verstehst du, dass mit dir was passiert. Die Nachteile musst du den Leuten nicht erzählen. Aber du musst dich auch nicht schämen der Nachteile. Ja, weißt du, seitdem ich Christ bin, habe ich Kämpfe. Das ist mein Leben nicht so einfach. Ja, das merken die schon, dass dein Leben nicht so einfach ist, wie die auf dich rumhacken alle, dich verachten, dich verdammen. Das Leben hat so viele negative und positive Seiten, aber du lebst Jesus vorhin, positiven und negativen Seiten und Zeiten. Die Leute wollen sehen, wie wirst du mit den Nachteilen fertig, wenn jemand stirbt, wenn jemand arm wird, wenn jemand die Arbeitsstelle verliert, wenn jemand die Wohnung verliert, wenn er die Miete nicht mehr bezahlen kann. Verstehst? Die Leute wollen sehen, wie machst du das? Wie machst du das, wenn dein Kühlschrank leer ist? Was machst du da? Lob und Dank. Verstehst du, was machst du? Wie wirst du mit deinen Problemen fertig? Und jeder Mensch hat Probleme und ich beobachte dich ganz speziell, wenn du Probleme hast, wenn du auf dem Boden liegst, auf alle vier krabbelst. Ja, und das ist, was die Leute imponiert und beeindruckt. Wie machst du, wenn du schwer krank bist, zur Operation gehst? Die Welt sucht Helden. Die sucht Helden. Die Welt braucht Helden, die sich nicht erschüttern lassen. Die Vorbilder sind, die Heilige sind, die nicht runterzukriegen sind. Ja, die anders sind als die anderen, also Durchschnitt, die Masse. Die Kirchenleute, ja, so kenne ich das nicht, verstehst du, in meiner Kirche. Nein, du sollst Jesus zu den Menschen hintragen. Die Kirche, die Gemeinde, das Reich Gottes ist inwendig in uns. Ja, und das wollen die Menschen sehen. Ja, wir haben genug Karrieremodelle, die was vormachen. Ja, mit dem Heiland, da habe ich Sieg. Nein, Die meisten Christen sind Heuchler. Die erzählen, dass sie Sieg haben und dann machen sie Muskeln und trainieren und zeigen und demonstrieren. Nein, du musst einfach vorleben in deiner Not, in deinem Elend, in deiner Traurigkeit, in deinen Verlusten, in deinen Sorgen. Was machst du? Die Welt ist so versteinert, so herzlos. Nur Konsum, nur Materialismus, nur der Götze Mammon. Unsere Welt hat gar keine Ideale mehr. Ja, keine Ideale mehr. Die Menschen, die wissen nicht mehr, was ein Ideal ist. Heute habe ich beim Herfahren eine Nachricht gehört. Weißt du, ob die Leute in Russland nicht wissen, dass Krieg ist? Dann hat der Journalist gesagt, ja, Moskau ist so weit weg, verstehst du, was interessiert mich, was in Moskau passiert und so weiter. Das interessiert uns gar nicht, was in dieser Welt passiert. Uns sollte und darf das alles gar nicht interessieren, was da passiert. Ich habe Jesus, Moskau ist so weit weg. Ja, Berlin ist so weit weg, Washington ist so weit weg, Peking ist so weit weg. Menschen suchen Helden, die ihr Leben bewältigen, die ihr Leben unter die Füße bekommen, die nicht für Geld leben, denen ist Geld wurscht, die was durchmachen, die Hölle Auschwitz durchlebt haben. Da ist ja eine alte Frau gestorben mit 99 Jahren und die hat erzählt, was sie alles durchgemacht hat in den ganzen Konzentrationslager. Und das hat die Leute imponiert, das haben die jungen Leute imponiert, das ist, saßen sie da. Wenn die Frau erzählt, sogar im Bundestag hat sie erzählt, was sie alles durchgemacht hat. Leute interessieren sich, was du durchgemacht hast und wie hast du das durchgemacht. Was hast du da gemacht? Wahrscheinlich gar nicht viel. Die Leute waren oft nur mutig oder dumm. Egal. Ich denke nur an Martin Luther King. Ich hatte einen Traum und hat seinen Traum ausgelebt. Oder Nelson Mandela, Gandhi, Albert Schweitzer oder Mutter Teresa. Die haben einen Traum gehabt und sie haben das durchgelebt. Ja, auch wenn sie, ja, Mutter Teresa wurde einmal gefragt, sind sie nicht traurig, dass sie nicht verheiratet sind? Da sagt er doch, ich bin verheiratet. Und wer ist ihr Partner? Der Herr Jesus Christus. Aber der ist ein bisschen manchmal schwierig. Ja, der Herr Jesus ist manchmal schwierig. Der macht nicht alles, was wir wollen, was wir denken. Verstehst du? Der geht seinen Weg. Kinder spüren spontan und wissen ganz genau, wer ein Held ist und wer nicht. Ja, die wissen ganz genau. Sie stehen für das, was sie sagen, diese Helden. Das sind Helden und das ist Christen. Und ich möchte jetzt ganz kurz schnell zeigen, wie sieht ein Christ aus als Reklame, Aushängeschild für den Heiland? Wie sieht er aus? Helden, sie haben charakterliche Gradheit, Klarheit, ja, und das schafft Vertrauen. Auf den kann ich mich verlassen. Ein Wort und nicht ein Wörterbuch. Ja, ein Wort und ich kann mich auf den verlassen. Helden zeigen Mut, bündeln ihre Kräfte, sie fokussieren sich auf das, was sie wollen und was Gott von ihnen will, dein Wille geschehe. Sie sind spitz statt breit. Sie gehen grad ihren Weg, verstehst du? Helden verfolgen ihre Ziele, sind hartnäckig. Ich bleibe hier auf dem Platz, wo Gott mich hingestellt hat, wo Gott mich gerufen hat. Gott hat mir eine Möglichkeit gegeben und ich nutze die Möglichkeit. Sie haben einen aufrichtigen und aufrechten Gang. Helden setzen sich hohe, anspruchsvolle Ziele. Ich will den Himmel erreichen und nicht da irgendwo irgendein Bergchen oder Hügelchen oder irgendwas. Sie haben keine Angst vor Niederlage. Das sind Helden, die keine Angst vor Niederlage haben. Diese Menschen sind durch Krisen stark geworden. Helden sind durch Krisen stark geworden. Durch Kämpfe sind sie stark geworden. Und das zeigt mir, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Ja, wir sind aus Marmor. Nicht aus irgendwie so Strohpuppe. Jesus, er war so ein Held. Seine Jünger waren solche Helden. Sie haben nicht nur Religion gespielt oder Judentum gefeiert. Nein, sie waren all das, was sie lehrten. Sie standen zu ihrer Botschaft, zu ihren Worten. Sie lebten ihren Glauben aus. Sie waren schwache Menschen, Geschwister. Die Jünger Jesu waren schwache Menschen. Und als der Paulus, als dieser Pharisäer sich was einbildete, ich habe gebetet, dreimal gebetet und der liebe Gott hat es nicht weggenommen. Und dann hat er mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn ich bin in den Schwachen mächtig. Das muss der Christ lernen. Und wenn er das gelernt hat, dann sage ich, Herr, ich ertrage alles. Ist alles wurscht. Ich habe als schwacher Mensch einen starken Gott. Diese Menschen konnten verlieren, sogar ihr Leben als Märtyrer. Sie nahmen sich nichts wichtig, sie beherrschten sich selbst. Das sind die Reklamenschilder Jesu, die nicht abmontiert werden können, die nicht aus dieser Welt entfernt werden können. Sie beherrschen sich selbst, sie hatten Disziplin, sie waren furchtlos, sie waren selbstlos, mir ist wurscht, ob ich lebe oder sterbe, ich bin des Herrn. Sie hatten keine Furcht, weder vor dem Scheitern noch vor dem Sterben. Sie waren Helden im Alltag, im Beruf, ja. Und als wir in der Kommune noch wohnten, als ich noch die Wohngemeinschaften hatte, diese Jesus People Kommunen und so weiter, habe ich eine Firma gehabt, die Firma Coca-Cola in Fellbach. Und ich durfte dort Leute hinbringen aus unserer Kommune, denn sie haben mal einen gehabt, der war so zuverlässig. Und der hat sogar noch mehr gemacht, als er machen sollte, verstehst du? Der war so zuverlässig. Und dann hat, also die haben nur Flaschen abgefüllt, diese Burschen. Und dann hat der Chef gesagt, schicken Sie uns noch mehr solche Leute aus Ihrer Kommune, aus Ihrer Gruppe, Jesus People damals. Und ich habe gesagt, ich kann nicht alle schicken. Denn manche sind nur bekehrt mit dem Mund, aber sie sind nicht mit dem Herzen bekehrt. Da ist noch nicht viel passiert. Aber ich kann Ihnen solche schicken, die wirklich Gott erlebt haben, die umgekrempelt und verwandelt worden sind, die zuverlässig sind, die nicht mehr lügen, die nicht mehr stehlen und nichts mehr. Und zwar solche Leute, wir brauchen gute Arbeiter, um die Flaschen abzufüllen, Firma Coca-Cola. Und es ging da, solange ich da diese Kommune, diese Gruppe hatte, verstehst du, konnte ich die Leute hinschicken. Aber nur bewährte Leute. Denn der eine, der dort mal gearbeitet hat, der war ein bewährter Christ, ein gestandener Gläubiger, obwohl er rauschgesüchtig mal gewesen ist, aber der war zuverlässig, der kam pünktlich zur Arbeit, ja. Christen sollen eine Reklame für Jesus sein, für den Himmel, für Gott, für den Heiligen Geist. Die Welt hält Ausschau nach den Helden des Glaubens. Die Kirchengeschichte ist voll von Menschen, die Glauben gehalten bis zum Schluss. Und das sind Vorbilder. Und die sind überkonfessionell. Die sind nicht auf irgendeine Religion fixiert. Sie haben der Welt bewiesen, mein Gott, unser Gott lebt, er kann was. Und sie haben Gott vertraut und sie wussten ganz genau, Gott hilft. Solche Helden, sie helfen, ja, anderen die Situation zu überwinden. So wie du bist, so möchte ich auch werden. Was kann ich da tun? Ja, ich möchte Gott besser verstehen, ich möchte mutiger sein, verstehst du? So wie du das bist, so ansteckend leben, das ist was die Werbung für Jesus, ansteckend zu leben. Gottes Helden stammen aus schweren Zeiten, die gegen den Strom geschwommen sind. Wahre Helden Gottes, sie findest du nicht an jeder Straßenhecke, wo sie da stehen, mit ihrem Wachturm oder sonst noch was, verstehst du? Die Leute machen recht, verstehst du? Sie sollen machen, was sie wollen. Aber wir brauchen Helden, die ihren Posten stehen, da wo Gott sie hingestellt hat. Lasst uns leuchten, hat der Herr Jesus gesagt. Lasst uns ein Licht sein in einer dunklen Welt. Und das kleinste Licht ist heller als die dunkelste Dunkelheit. Das ist, was die Reklame ist, was es ausmacht. Wir verbinden wahre Helden manchmal dummerweise nur mit falschen, einheitlichen Klischees. Das sind nicht die Frommen, verstehst du, die auf der Kanzel stehen, die predigen, die wettern und was weiß ich. Nein, es sind vielleicht die Omis und die Opis. Ja, die Teenies, wo ja auch immer ist. Ja, es zählt nicht, wie viele Menschen du gerettet hast und was du geleistet hast oder was für eine Romanfigur du geworden bist. Die Welt steht am Abgrund. Und was wir brauchen, sind Menschen, die ihren Platz ausfüllen, die Gott dienen, zu gelegenen und ungelegenen Zeit. Die Helden der Bibel waren schwache, einfache, solide, schlichte Menschen. Das waren die Menschen der Bibel, die Helden. Denk an David. Hirtenjunge wurde vergessen sogar. Nimm deinen Kieselstein und seine Steinschleuder. Denk an die Daniel und in der Löwengrube. Das war kein großer Held. Der hat nur das Fenster aufgemacht und zugemacht, verstehst du? Und einfach Richtung Jerusalem gebetet. Denk an die drei Jünglinge, die in den Feuerofen gingen. Sie standen da. Sie haben sich nicht bewegt von der Stelle. Auch wenn die Musik noch so aufgespielt hat. Das sind Helden, die stehen bleiben auf dem Platz, selbst wenn die Musik noch so stark spielt. Sie waren nur ihrem Gott treu. Und das ist die beste Werbung für Jesus. Gott treu sein. Da, wo ich stehe, wo Gott mich hingestellt hat. Die Treue ist die beste Werbung. Und ich predige grundsätzlich preußische Tugenden. Ich bin überzeugt, die preußischen Tugenden sind biblische Tugenden. Und das sollen die Christen haben. Verstehst du, der Teufel will nicht, der will nichts zu tun haben und verpönt die preußischen Tugenden. Aber was sind die preußischen Tugenden? Die meisten wissen es nicht, haben gar keine Ahnung. Aber ich lese ganz schnell vor. Aufrichtigkeit, Bescheidenheit, Fleiß, Gehorsam, Gradlinigkeit, Gerechtigkeitssinn, Gottesfurcht, Härte gegen sich selbst, Mut. Das sind die preußischen Tugenden, ihr Lieben. Ordnungssinn, Pflichtbewusstsein, Pünktlichkeit. Das sind preußische Tugenden. Genau das verlangt die Bibel. Ja. Aber der Teufel will sowas nicht haben. Der will nur Schlampen haben. Nur nachlässige Leute, verstehst du? Solche Tugenden, Redlichkeit, Selbstverleugnung, was auch immer sein mag, Sparsamkeit, Tapferkeit, ohne Wehleidigkeit, Leiden ohne zu klagen, das war, was die preußische Tugenden waren. Treue, wo findest du heute noch treue Menschen? Ja, ich lasse mich nicht verpflichten. Unbestechlichkeit, preußische Tugend, Unterordnung, Zurückhaltung, mehr sein als scheinen, das ist eine preußische Tugend. Zuverlässigkeit, Dienst war das oberste Prinzip der Preußen, ja. Aber das hasst der Teufel. Deshalb will der Teufel auch Deutschland vernichten. Und was weiß ich? Nur deshalb, weil preußische Tugenden jemals verkündigt worden sind. Treue Menschen sind stille Helden. Denk an Nikodemus und Josef von Arimathäa. Die hast du nicht in der Versammlung gesehen. Die sind nicht mit Jesus mitgelaufen. Josef von Arimathäa und Nikodemus. Aber diese beiden haben Jesus vom Kreuz herabgeholt. Jesus würde heute noch am Kreuz hängen gehen und die Raben würden ihn fressen. Wenn diese beiden nicht gewagt haben, hätten den Pilatus zu fragen, können wir den Leichnam Jesu nehmen? Und dieser Josef von Arimathäa gibt sogar noch sein eigenes Grab für den Herrn Jesus Christus, was er ja für sich gemacht hat. Er war so selbstlos. Römer Kapitel 16, da werden die Helden aufgezählt. Erschrick nicht, gerade Römer 16, liest mal das ganze Kapitel. 16 ist die Zahl des Krieges, des Kampfes, wie Gott durch diese Menschen gekämpft hat. Und das schreibt Paulus an die Römer. Er war noch nicht in Rom, aber er wusste, ich muss nach Rom gehen, ich werde nach Rom gehen. Und ich empfehle euch, Schwester Phoebe, die den Dienst an der Gemeinde von Kenchrea versieht. Die hat geputzt, die hat gearbeitet, die hat das getan und das getan. Herr, vergiss nicht die Schwester Phoebe. Grüßt mir auch die Priska und den Aquila, meine Mitarbeiter in Jesus Christus, die für mein Leben ihr Hals hingehalten haben. Das sind Helden, die für andere ihr Hals hingehalten haben, Kopf hingehalten haben. Grüßt den Epenetus, meinen Lieben, den Ersten aus der Provinz Asia, der Erstling in Christus. Der war als Erster, der sich bekehrt hat, der sich taufen ließ in Asien, also Türkei damals, Kleinasien. Ja, dieser Epenetus, ein Erstling in Christus. Grüßt Maria. Sie hat viel für euch gearbeitet, die Maria, die für euch gearbeitet hat. Weißt du, das sind die Helden, das sind die Heiligen. Da musst du nicht ganz groß durch die Welt gereist sein. Grüß den Andronikus und die Junia, meine Stammesverwandten und Mitgefangenen, die berühmt sind und schon Apostel vor mir in Christus gewesen sind. Ja, dieser Andronikus und Junia, die waren schon Apostolen. Ja, vor Paulus, bevor er gläubig wurde, die er wahrscheinlich auch irgendwo getroffen hat. Grüß den Apollatus, meinen Lieben im Herrn. Grüßt Urbanus, unseren Mitarbeiter in Christus, diesen Stachius, meinen Lieben. Grüßt, das sind Helden. Du weißt nicht ganz, keine große Geschichte, nur ihren Namen, die sind verewigt im Buch des Lebens. Wird dein und mein Name auch im Buch des Lebens verewigt? Grüßt mir denn die Leute aus dem Haus des Aristobulus. Grüßt den Herodion, meinen Stammverwandten. Grüßt, verstehst, die werden gegrüßt von Paulus. Das waren für ihn Helden, Menschen, durch die ich gesegnet wurde, denen ich dienen durfte. Naja, die was waren für mich. Grüßt auch die aus dem Haus des Narzissus, die dem Herrn, im Herrn sind. Grüßt Tryphenia und Trophosa, die für den Herrn arbeiten. Weißt du, das sind die Leute, die für den Herrn arbeiten, nicht für den Herrn schlafen und nicht nur für den Herrn das Leben genießen, die für den Herrn arbeiten. Und manchmal, wenn du für den Herrn arbeitest, wirst du gar nicht gesehen, wirst du gar nicht wahrgenommen. Du arbeitest für den Herrn. Aber jetzt wird der Paulus, er grüßt diese Helden. Ja, das ist Römer 16 ist eine ganze Predigt für sich selbst. Da kann ich wochenlang predigen. Ich habe meine Freizeit gemacht über die Helden und gerade in Römer 16 genommen, diese Helden. Ich habe gesagt, guck mal, Jungs, damals Jugendfreizeit, das sind Helden, die ihr Leben gelebt haben. Grüßt Rufus und die Auserwählten im Herrn und seine Mutter, denn sie ist auch für mich eine Mutter geworden. Verstehst du? Dieser Rufus. Grüßt mir die Asynkritus, Philegon, Hermes, Patrobas, Armas und so weiter und die Brüder und Schwestern bei ihnen, die Geschwister, die zusammenleben und zusammenhalten. Grüßt den Philologus und die Julia und den Nerus und seine Schwester und Olympas, alle Heiligen bei ihnen. Das und alles, ja, exzellente Werbung für Jesus gewesen, für Paulus. Sie haben die Welt beeinflusst und du könntest über jeden dieser einzelnen Brüder und Schwestern eine Predigt halten. Und die halten eine Predigt für uns, ja. Es waren, sind Hauskreise in Rom damals gewesen. Grüß mir diese Leute und dergleichen. Sie waren eine Reklame für Jesus. Ja, solche Menschen musst du unter der Lupe nehmen und mal betrachten, was die uns zu sagen haben. Auch die haben Schwierigkeiten gehabt. Die Phöbe, die hat sich mit ihrer Schwester gezankt, verstehst du? Wer größer ist, wer besser ist und dergleichen. Aber das kannst du vergessen. Sie haben am Herrn gearbeitet, sie haben in der Gemeinde gewirkt. Menschen, die den Gekreuzigten gefolgt sind, nachgefolgt sind, sind lebende Zeugen. Ja, die sollten im Pantheon stehen und verherrlicht werden. Ja, sie haben Jesus gedient. Ich war nackt. Ja, hast du schon Jesus nackt laufen gesehen? Ja, am Kreuz hingenackt, splitternackt sogar. Ich war krank, ich war arm, ich war durstig, ich war hungrig, ich war gefangen und sie haben mir gedient. Ja, wo, Herr? Und dann sagt der Herr, was ich den geringsten einem getan habe, das habt ihr mir getan. Menschen, die Jesus nicht nur genießen, sondern sie haben was getan. Sie wollten nicht nur verdienen, im Gegenteil, sie haben noch mehr draufgezahlt. Ja, Gott sucht solche Menschen. Jesus geht den Menschen nach, um das Heil ihnen zu bringen, das ewige Leben, die Seligkeit zu vermitteln. Ja, es geht nicht ums irdische Wohlsein. Ich sag dir, aber es geht dir wohl in diesem Leben. Verstehst du? Wenn du dem Herrn vertraust, es geht dir in diesem Leben gut, aber es ist nicht das alles. Ja, nicht nur frommes Geschäft, nur frommer Betrieb. Die Kirche ist beauftragt, Gottes Angebot bekannt zu machen, das über Grab hinausreicht. Das ist Reklame für Jesus. Unsere Reklame ist über das Grab hinaus, nicht nur für hier und da und heute. Gottes Botschaft ist das leere Grab, da ist nichts mehr drin. Nur noch Schweißtücher und das Kopfkissen schön zusammengelegt. Ja, und wir können, du kannst das leere Grab ernst nehmen, verstehst du? Ja, bei der Werbung für Jesus geht es nicht um irdische Bedürfnisse, auch nicht nur um die Grablegung. Gott wird nicht verkauft wie eine Ware und er bleibt auch nicht darauf sitzen. Er findet immer wieder Menschen. Wenn der eine nicht will, Gott findet jemand anders. Die Stadt ist so groß, die Welt ist so groß. Immer wieder gibt es Leute, die Jesus finden und die durch Jesus gefunden werden. Denn Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, was kaputt ist, was krank ist, was besessen ist, was belastet ist, dass sie an ihn glauben. Jesus will nicht gut anzukommen oder populär werden oder ja Wellness und ja, was weiß ich auch alles. Nein, er wollte nicht. Er wollte die Wahrheit bringen. Und die Wahrheit verteidigt sich selbst. Das Licht verteidigt sich selbst. Du musst für das Licht nicht kämpfen. Ein Lied habe ich hier, ein altes Lied von 1885. Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein. Also Jesus heißt uns leuchten mit hellem Schein. Wie ein kleines Lämpchen brennen klar und rein. Ja. Eigentlich ein Kinderlied, aber sollten Gläubige viel mehr singen. Die ganzen lieben Heilandsleute sollen dieses Lied singen. Ja, Jesus heißt es leuchten an in der dunklen Welt. Jedes an dem Plätzchen, wohin Gott es stellt. Jesus heißt es leuchten zuerst für ihn. Sicher weiß und merkt er, ob wir für ihn glühen. Ob wir helle leuchten in der dunklen Welt sind. Jedes an dem Plätzchen, wohin Gott gestellt hat. Du weißt gar nicht, warum du hierher gekommen bist. Gott hat dich an diesem Platz gestellt als eine Lampe. Als eine Leuchte, ja. Jesus heißt uns leuchten, auch um uns her, in der Nacht der Sünde, in des Leidens mehr. Selig, wenn ein Lämpchen seinen Kreis erhält, leuchtend an dem Plätzchen, wohin Gott ihn stellt. Selig. Um das geht es mir. Und sonst um gar nichts. Lieber Heiland, wir wollen leuchten für dich, gerade dort, wo du uns hingestellt hast. Gerade wollen wir für dich was tun und für dich da sein und nur für dich, aber du kannst nur durch uns wirken und nicht, dass wir was tun für dich, sondern du für uns. Ja, und wir wollen unser Bestes dir geben. Lieber Heiland, wir wollen nur einfach Wegweiser sein, die einfach dem anderen den Weg zeigen in diese Richtung. Wir werben für dich, weil du an uns so viel getan hast und wir ja, dir so viel verdanken. Du hast mein Leben total verändert, mir den Sinn der Hoffnung gegeben. Du begeisterst mich, lieber Heiland. Ich bin begeistert und erfüllt von dir und deiner Liebe. Ich habe das Beste, die köstlichste Perle gefunden. Und dein Wort sagt, wer dich hat, der hat das ewige Leben. Mehr will ich auch gar nicht. Mehr brauche ich auch nicht. Ich bin fasziniert und begeistert von dir, Heiland. Heiland, hilf auch meinen Hörern, wo sie auch immer sind, wo sie gerade hören. Ja, dass sie weiter denken, dass sie über sich selbst hinauswachsen. Auf dieser Erde sind wir nur deine Visitenkarte, Herr Jesus. Lass mich für dich leuchten und an dem Platz, wo du mich und wo du uns hingestellt hast und solange, wie du es willst. In Jesu Namen. Amen.